Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Unsere Themen heute: kooperative Promotionen, die von Unis und Fachhochschulen gemeinsam organisiert werden. Wir blicken auf Prüfungen am Ende eines sehr ungewöhnlichen Sommersemesters und wir schauen uns an, was eine Studie zur Wirkung von Distanzunterricht in Corona-Zeiten ergeben hat. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Campus und Karriere. Das Verhältnis zwischen Universitäten und Fachhochschulen, das ist ja nicht immer ganz spannungsfrei. Die Unis betonen gerne ihre Wissenschaftlichkeit. Die Fachhochschulen kontern und sagen, wir haben aber den Praxisbezug. Dabei ist diese Trennlinie natürlich längst nicht mehr so klar zu ziehen. Trotzdem, wenn es um Organisationsfragen geht, dann knirscht es relativ häufig noch ziemlich spürbar. Und solche Fragen können zum Beispiel sein, wer darf ein Promotionsverfahren durchführen? Traditionell sind das ja die Unis, aber die Fachhochschulen erheben auch den Anspruch und sagen, wir wollen das. Und es gibt jetzt seit einiger Zeit eine Art Kompromiss, nämlich die kooperative Promotion. Albert Albers ist Präsident des Allgemeinen Fakultätentags. Der hat sich in einer Studie mit genau dieser gemeinsam durchgeführten Promotion für Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen an Universitäten oder unter Mitwirkung der Universitäten befasst. Und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie gut es denn läuft mit der kooperativen Promotion.
Also, unsere Studie hat gezeigt, dass es erstaunlich gut läuft. Wir haben jetzt einfach mal faktenbasiert Abfragen gemacht und in unserer Studie sind die relevanten Fakultäten eigentlich enthalten. Wir reden da von einer Größenordnung von 500 und im Prinzip muss man sagen, dass etwa 61% aller teilnehmenden Fakultäten dieses Modell der kooperativen Promotion zwischen Kollegen von den Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie bei uns auch heißen, und den Universitätskollegen durchführen. Also eigentlich ein positives Ergebnis.
Wenn man sich so ein bisschen in der Szene umhört, dann klagt vor allem die Seite der angewandten Wissenschaften, also der Fachhochschulen, häufig darüber, dass sie sagt, naja, da gibt es so eine gewisse Unwilligkeit bei den Universitäten. Bildet sich das in Ihrer Studie auch ab?
Das war im Prinzip genau der Grund, warum wir diese Befragung gemacht haben, um dort mal Fakten zu erheben. In der Studie muss man ganz klar sagen, bildet sich dies nicht ab. Die Anfragen werden positiv aufgenommen und es kommt zu weit über 50% auch zu solchen gemeinsamen Projekten. Wobei natürlich auch Promotionsideen vielleicht abgelehnt werden, fast immer aus Qualitätsgründen, entweder passt das Thema nicht oder auch die Randbedingungen, das durchzuführen, sind nicht gegeben. Das muss man schon so sagen. Aber das passiert uns als Universitätskollegen in der eigenen Fakultät ja auch. Ne?
Was sind solche Randbedingungen, von denen Sie sprechen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Der zentrale Punkt bei einer Promotion ist ja die wissenschaftliche Arbeit an einem Thema in einem Forschungsökosystem. Und wenn jetzt ein Kollege von einer HAW oder von einer Fachhochschule mit einer Idee kommt, die er gemeinsam mit einem Kollegen an der Universität bearbeiten möchte, dann muss ja auf beiden Seiten das Thema einigermaßen da sein. Man muss ausgewiesen sein, sonst würde man ja auch den Kandidaten da gefährden. Und der zweite, auch sehr wichtige Punkt, es muss natürlich auch sichergestellt sein, dass sowohl der Kandidat als auch die Randbedingungen zur Durchführung dieses Vorhabens gegeben sind.
Jetzt haben Sie eben gesagt, über 50% der Anfragen werden auch genommen. Das heißt aber doch im Umkehrschluss auch, so um die 40 oder etwas über 40% der Anfragen werden eben abgelehnt. Genau. Wenn Sie sagen, es besteht eine Vertrauenskultur, reden Sie sich da nicht ein bisschen was schön bei 40% Ablehnung? Das erscheint mir doch relativ hoch zu sein, der Anteil.
Richtig, so kann man das Ganze sehen. Ich bin aber hier der Meinung, und das zeigen auch unsere Daten, dass es sehr klar begründete Ablehnungen gibt, so wie ich es Ihnen eben gesagt habe, fast immer aus Qualitätsgründen oder Passung, also Qualitätsgründen des Themas, ne? Also des geeigneten Themas oder auch Passung in die Fakultät oder zu den Fakultätskollegen. Da ist sicherlich auch noch ein hohes Potenzial, das noch weiter voranzubringen. Wir brauchen hier eine Kultur des Zusammenwirkens und des Zusammenarbeitens. Allerdings, Herr Himmelrath, das ist wichtig, wir müssen zum Schutz auch der Promovierenden natürlich dafür sorgen, dass die Qualitätssicherung auf hohem Niveau sichergestellt wird. Das sind eigentlich die Punkte. Ne?
Keine Absenkung der Standards, das ist so eine wichtige Linie, sagen Sie. Was kann man denn trotzdem noch verbessern an der Zusammenarbeit? Haben Sie da auch Hinweise, wo müsste nachgesteuert werden, vielleicht auch von politischer Seite aus?
Also man muss ganz klar sehen, dass die Kollegen an den Fachhochschulen und HAWs oft auch von ihrer Ausstattung und auch ihrem Zeitbudget gar nicht in der Lage sind, ein komplexes Promotionsthema sauber zu betreuen und auch durchzuführen. Hier haben wir auch in unserer Studie gefordert, dass es viel wichtiger wäre, als das Promotionsrecht an die Fachhochschulen zu übergeben, diese Kollegen, die nun wirklich an der Forschung interessiert sind, auch mit entsprechenden Ausstattungen zu versehen, damit dies dann auch durchgeführt werden kann.
Aber das würde ja Geld kosten, wenn man das ordentlich machen will mit der Ausstattung.
Ja, das würde Geld kosten, das muss man auch klar so sagen. Und wo dieses Geld dann herkommen soll, das ist ja die große Frage. Aber wer das Promovieren an Fachhochschulen, sagen wir es ruhig so, wer diese Option für forschungsstarke Kollegen dort möchte, der muss auch mit zusätzlichem Geld in diesem Universitätssystem oder in diesem Hochschulsystem, ist ja der richtige Ausdruck, das Ganze unterstützen. Es gibt keinen anderen Weg.
Wer ordentliche Promotionen haben will, auf hohem Niveau, der muss in die Qualität investieren, auch und gerade wenn es um mehr Promotionen von Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen geht, sagt Albert Albers, der Präsident des Allgemeinen Fakultätentags. Ich danke Ihnen sehr.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Dieses Sommersemester, das geht ja jetzt so langsam zu Ende und obwohl es ein besonderes Semester war, geht es am Ende dann doch wieder so wie fast immer. Es folgen die Prüfungen, die mit denen getestet wird, ob die Studierenden all das mitbekommen und verstanden haben, was in diesem Semester behandelt wurde. Aber wie kann das gehen in Zeiten von Corona, Abstandsgeboten und digitaler Lehre? Wie prüft man da richtig und gut und sauber? In Köln hatte die Uni bereits die Messehallen angemietet. Da mussten die Studierenden dann ihre Klausuren schreiben. In riesigen Hallen mit Mundschutz und strikten Hygieneregeln. Reguläre Prüfungsbedingungen waren das ganz sicher nicht. Aber anderswo? Kai Rüßberg hat sich bei Studierenden auf dem Campus der Ruhr-Universität in Bochum umgehört.
Ich gebe heute meine Bachelorarbeit ab, von daher momentan stressig, aber wie die Uni das regelt, ist bisher echt souverän. Also sie gehen sehr gut mit der Pandemie um. Ich kann zum Beispiel meine Bachelorarbeit digital abgeben und alles ist online gegeben.
Das heißt, Sie müssen jetzt beides gleichzeitig machen, Arbeit und Klausuren üben?
Das war echt ein bisschen stressig, weil ich die auch vom letzten Semester nachholen musste, weil die abgesagt wurden damals. Das war sehr viel, aber ansonsten konnte ich alles von zu Hause aus machen. Also der Kontakt fehlt schon, der soziale, muss ich sagen. Aber es ist wirklich den Umständen entsprechend sehr gut geregelt.
Ich habe eine Klausur am 16.
Vor Ort oder online?
Vor Ort wird das wahrscheinlich sein. Und der Rest ist halt online. Also ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit, dementsprechend habe ich wenig Klausuren. Das ist sehr gut. Also da vielleicht, ich schreibe in der Theorie, dementsprechend muss ich ja kein Experiment aufbauen, dementsprechend ist das ganz gut. Den täglichen Umgang mit meinen Kommilitonen eigentlich, das ist so das, was ich am meisten vermisse. Also sollte nicht immer so sein. Also die Uni als Präsenzort, als Benutzeroberfläche sozusagen, die ist halt sehr wichtig, auch für soziale Kontakte und halt den Austausch.
Sie haben ja sicherlich Vorlesungen gehabt. Richtig. Haben Sie da ein Datenschutzproblem eigentlich mit?
Ich habe mir damit auseinandergesetzt, habe mitbekommen, dass es diverse Sicherheitsprobleme in Zoom gibt, habe aber für mich entschieden, dass die Sicherheitslücken, die da sind, keine große Relevanz für mich darstellen.
Bei mir läuft das alles online über Präsentationen und Abgaben oder Hausarbeiten. Also da bin ich Gott sei Dank verschont geblieben.
Also gar keine Klausuren?
Gar keine Klausuren, nein. Ich bin jetzt im Master, also es ist ein relativ kleiner Kurs und wir können das ganz gut online kommunizieren und Zoom-Sitzungen regeln da den Rest. Also.
Ich schreibe meine Masterarbeit.
Das geht nicht online?
Nein, nein, nein. Weil ich muss die simulieren auch. Und den Rechner, was ich brauche, ist an der Uni nur. Simulation auf eine Turbinenschaufel bei einem Flugantrieb. Ich habe zwei Simulationen da auf dem Rechner. Ich muss gerade so einfach angucken, wenn die klappt, ich kann die weitermachen.
Also ich bin hier nur seit fast schon 3 Jahren und komme aus Palästina. Ich studiere Bio, habe ich Bio-Klausur. Mal gucken, wie wird das laufen. Wir hatten gedacht, es ist online. Das geht nicht online. Also meine Klausur ist, muss man unter Mikroskop gucken und mehr bestimmen und so weiter. Das geht nicht online leider.
Ich studiere Bauingenieurwesen und ich finde das ein bisschen schwer, online zu studieren, weil in unserem Studiengang, man muss viel rechnen können und das verstehen. Und das kann man nicht online machen, also finde ich.
Wo kommen Sie her?
Aus Syrien.
Ja, ich habe Prüfung.
Und zwar die erste am 28. Und ja, ich hoffe, da klappt alles so. Locker und man kann sich die Zeit besser einteilen und ja, läuft. Also ich studiere Physik und ich bin schon davon ausgegangen, dass ich hier hinkommen muss.
Geht auch gar nicht anders, könnte man nicht digital.
Weiß ich nicht, weißt du da was?
Die Digitalwiri hat ja halt das Problem, dass man dann halt am PC irgendwie was nachschlagen könnte. Und das wäre halt so das Problem bei der Prüfung. Also für uns nicht, aber...
Für mündliche Prüfung geht das, aber nicht für schriftliche.
Ja, wir haben ein Praktikum.
Mit Maske die ganze Zeit.
Ja, genau. Experimente aufbauen und bitte... Achso, wir müssen los. Alles klar, schönen Tag noch.
Die Jungs müssen los zur Prüfung oder zur Vorlesung. Der Blick der Studierenden auf das digitale Semester war das und auf die digitalen Prüfungen, eingefangen von Kai Rüßberg. Aber auch die Universitäten und Fachhochschulen machen sich jede Menge Gedanken um die aktuellen Prüfungen und sie müssen das auch, wie meine Kollegin Anna Giordano in München erfahren hat.
Die Prüfungsphase an den Universitäten naht und rauchende Köpfe gibt es schon jetzt, nämlich bei den Verantwortlichen, die ein Konzept für die Durchführung der Prüfungen erarbeiten müssen. Aufgrund der strengen Abstandsregeln haben einige Universitäten ihre Studierenden zum Klausurenschreiben bereits in Stadthallen oder Konzertsäle gelotst. An der TU München werden derzeit große Zelte aufgebaut, um dem Ansturm an Prüflingen gerecht zu werden. Solche Maßnahmen sind aufwendig und kostspielig. Deshalb möchten viele Universitäten auch Online-Prüfungen anbieten. Oliver Jahrhaus, Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität in München, sieht das aber kritisch.
Wir müssen ja bei einer solchen Prüfung tatsächlich zwei Dinge kontrollieren und die sind jetzt datenschutzrechtlich äußerst sensibel zu handhaben. Das erste ist, wer nimmt an der Prüfung teil, also Identifikation des Kandidaten und zweitens Kontrolle darüber, welche Hilfsmittel Kandidat oder Kandidatin während der Prüfung eigentlich nutzt. Und das bedeutet, wenn man das sozusagen online macht, dass man ganz massiv eingreift in die Datenschutzrechte, die ein Prüfling dann auch hat.
So müsse bei der Kontrolle des Prüflings zum Beispiel das Zimmer abgefilmt werden. Oder elektronische Systeme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, würden die Rechner der Studierenden während der Prüfung kontrollieren und die Bewegungen darauf erfassen. Zum Beispiel auch, ob der Prüfling im Internet surfe. Aufgrund der schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen haben daher selbst Universitäten wie die Fernuni Hagen, die ihre Lehre seit Jahrzehnten virtuell organisieren, wenig Erfahrung mit Online-Prüfungen.
Insbesondere die Klausuren haben aber weitgehend in Präsenz bislang stattgefunden. Das heißt, die Fernuniversität hat Räumlichkeiten befreundeter Universitäten über das Bundesgebiet hinweg genutzt, teilweise auch im Ausland. Und dort haben die Prüfungen ganz normal in Präsenz stattgefunden. Die Studierenden waren also physisch bei der Prüfung vor Ort.
Sagt der Prorektor der Fernuni Sebastian Kubis. Allerdings gäbe es schon länger auch einen Mittelweg, nämlich Online-Prüfungen, bei denen der Kandidat nicht kontrolliert wird. Mit solchen sogenannten Open-Book-Klausuren experimentieren jetzt auch andere Universitäten. Markus Budeus studiert Informatik an der TU München und hat vor 2 Wochen erstmals eine solche Prüfung absolviert.
Wir hatten eine Website, da konnte sich jeder mit seiner Matrikelnummer einloggen. Und sobald im Prinzip die Arbeitszeit losging, konnte man sich die Angabe von dort herunterladen. Das war eine PDF-Datei, die konnte man dann eben auf seinem Gerät mit welchem Programm man wollte ausfüllen und musste eben innerhalb der Arbeitszeit, also die war dann halt ein bisschen länger als normalerweise, musste man diese Arbeit wieder am Server registrieren. Also man sagt, okay, ich bin fertig.
Während der Klausur durfte Budeus zwar nicht mit Kommilitonen zusammenarbeiten, aber Hilfsmittel benutzen. Also Vorlesungsfolien, Bücher und das Internet. Dadurch sei die Prüfung jedoch nur minimal einfacher gewesen.
Man hat halt dann doch einzelne Fragen, bei denen man dann doch nicht mehr weiß. Und dann kann man tatsächlich einfach bei so Wissensfragen die Lösung in den Folien nachschauen. Aber es ist definitiv kein Ersatz fürs Lernen, weil die Prüfung war jetzt in dem Fall 45 Minuten und man hat nicht die Zeit, alles nachzuschauen, was da gefragt wird.
Dennoch, Open-Book-Klausuren eignen sich nicht für alle Fächer. Deshalb möchte die TU München am Semesterende nach eigenen Angaben auch Online-Prüfungen anbieten, die überwacht werden, gegen die Bedenken von Datenschützern. Damit der massive Eingriff in die Datenschutzrechte während der Prüfung freiwillig bleibt, muss die Universität, so die derzeitige Rechtslage, dieselbe Klausur allerdings zeitgleich als Präsenzprüfung anbieten. Für die Ludwig-Maximilians-Universität kommen diese Art der beaufsichtigten Homeoffice-Prüfungen nicht in Frage. Sie hofft, auch so durch die von Corona beeinflusste Prüfungszeit zu kommen. Mit einer Kombination aus Open-Book-Klausuren, Hausarbeiten und Präsenzprüfungen. Ein einfacher Weg sei das nicht, sagt Vizepräsident Oliver Jahrhaus. Die Köpfe der Verantwortlichen werden noch eine Zeit lang weiter rauchen.
Wir haben an der LMU, ich sage jetzt mal vorsichtig, 500 Studiengangskoordinatoren. Und die tragen auch hauptsächlich diese Arbeit zusammen mit den Fachvertretern. Das ist eine anstrengende Arbeit und ich kann auch immer nur wieder an die Leute appellieren. Bleibt bei der Sache. Ich danke euch wirklich herzlich, die ganze Universität und die Studierenden danken euch, dass die dieses Semester dann auch wirklich regulär zu Ende studieren können und dann auch eine Leistung erbracht haben, die zählt.
Anna Giordano war das aus München. Unterricht am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch, auf jeden Fall aber zu Hause. Dieser Unterricht, der war für viele Schülerinnen und Schüler in ganz Europa in den vergangenen Wochen und Monaten Alltag. Aber wie gut hat dieses Lernen auf Distanz eigentlich funktioniert? Gab es da Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern? Das haben Forscherinnen und Forscher des Karolinska-Instituts in Stockholm nun in einer internationalen Studie untersucht. Und mittlerweile liegen die ersten Ergebnisse vor. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat mal reingeschaut.
7000 Fragebögen von Eltern aus 7 europäischen Ländern. Das ist das Material, das Lisa Torell vom Karolinska-Institut und ihre Kollegen in den vergangenen Wochen ausgewertet haben. In den Fragebögen sollten Eltern Auskunft darüber geben, wie sie den Distanzunterricht erlebt haben und welche Vor- und Nachteile es für sie gab.
Wir sehen im Ländervergleich, dass der Distanzunterricht insgesamt große negative Effekte hatte. Ein großer Teil des Unterrichts wurde von den Eltern geleistet. In vielen Ländern gab es fast keinen Online-Unterricht. Vor allem in Deutschland und Großbritannien. Die meisten Schüler und Schülerinnen hatten sehr wenig, einige auch gar keinen Kontakt. Und das führte dazu, dass manche nur sehr wenig gelernt haben. Gleichzeitig berichteten die Eltern von sehr viel Unruhe, Stress und Ähnlichem.
In Schweden lief der Unterricht in der Grund- und Mittelstufe während des Lockdowns weitgehend normal weiter. Nur für Schüler ab der 9. Klasse fand er auf Distanz statt. Doch die schwedischen Lehrenden haben ihren Unterricht für diese Schülerinnen und Schüler einfach ins Internet verlagert. Nach einem festen Stundenplan und mit Anwesenheitskontrolle mussten sich die Jugendlichen über Online-Plattformen wie zum Beispiel Zoom in ihr digitales Klassenzimmer einwählen. Dort haben die Lehrkräfte per Videokonferenz unterrichtet. Die Eltern dieser Schüler haben den digitalen Distanzunterricht als weitgehend unproblematisch erlebt, sagt Lisa Torell.
Diese Eltern berichteten von deutlich weniger Stress und Unruhe. Und auch die Qualität des Distanzunterrichts wurde besser bewertet. Gleichzeitig sehen wir, dass schwedische Jugendliche insgesamt mehr Unterricht bekommen haben. Sie saßen mehrere Stunden vor dem Computer, während es bei vielen Schülerinnen und Schülern in Großbritannien und Deutschland nur 1 bis 2 Stunden Unterricht pro Tag waren.
Für Hanna Christiansen zeigt diese Studie deshalb einmal mehr, dass in Deutschland dringend digitale Konzepte für den Distanzunterricht entwickelt werden müssen. Sie ist Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Philipps-Universität in Marburg und Co-Autorin der Studie.
Was man wirklich ändern müsste, ist die strukturierte Ansprache von Schülerinnen und Schülern durch die Lehrkräfte. Das fehlt den Kindern. Man hat ja das komplette Homeschooling an die Eltern delegiert. Also das ist, glaube ich, ein riesen Konfliktfeld. Und das zeigt sich ja jetzt auch hier in der Studie, dass sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verschlechtert. Und es gibt ja schon Schulen, einzelne, die digitale Konzepte haben. Das heißt, wenn es nochmal zu einem erneuten Lockdown käme, müsste man wirklich die Schulen und die Schülerinnen und Schüler bundesweit entsprechend ausstatten. Und dann müsste der Unterricht digital und strukturiert jeden Tag erfolgen.
Doch ob das in so kurzer Zeit möglich sein wird, ist fraglich. Denn an manchen deutschen Schulen fehlt es an den einfachsten Dingen, erzählt Christiansen.
Ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, die in der Schulpädagogik in Potsdam arbeitet. Und sie sagt, also es gibt zum Beispiel auch Schulen in Brandenburg, da haben die Lehrer und die Lehrkräfte noch nicht mal eine eigene Dienst-E-Mail-Adresse und die Schulen sind einfach nicht ausgestattet. Also die arbeiten noch mit Overhead-Projektoren. Und das sind natürlich wirklich strukturelle Defizite an den Schulen, die dann auch die Umsetzung von einem digitalen Unterrichtskonzept gar nicht möglich machen.
Der monatelange Distanzunterricht hat diese Defizite noch einmal deutlich gemacht. Zugleich hat die Studie gezeigt, dass die Doppel- bis Dreifachbelastung der Eltern in der Corona-Krise durch Homeoffice, Sorge um den Job und Schulunterricht für die Kinder in vielen Familien zu großen Problemen geführt hat. Falls es im Herbst tatsächlich zu einer neuen Infektionswelle mit SARS-CoV-2 kommt, sollten Politiker das mit berücksichtigen, meint Lisa Turell.
Ich denke, die wichtigste Botschaft dieser Studie ist, dass wir eine weit verbreitete Unzufriedenheit über den Distanzunterricht gesehen haben. Nicht nur über die Qualität. Auch darüber, dass er so unglaublich viel Stress, Konflikte und andere schwerwiegende Probleme geschaffen hat, die langfristige Konsequenzen haben können. Deshalb denke ich, dass man wirklich abwägen sollte, ob man die Schulen nicht offen lassen sollte, wenn im Herbst eine zweite Welle kommen sollte. Distanzunterricht trägt offenbar zu so vielen psychischen Problemen bei, dass es das vielleicht einfach nicht wert ist.
Christine Westerhaus war das über die Ergebnisse einer europaweiten Studie zum Schulunterricht auf Distanz. Und während der Schulschließung in der Corona-Krise, da hat mehr als die Hälfte der Heranwachsenden, nämlich 54%, einer Studie zufolge das Smartphone häufiger benutzt als üblich. Und interessanterweise fanden das in dieser Ausnahmesituation 64% der Eltern auch völlig in Ordnung. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die heute die Krankenkasse KKH vorgestellt hat. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Eltern werden jetzt wieder skeptischer. Die Schulen sind auf und schon befürchtet die Hälfte der Eltern, ihr Kind könne jetzt süchtig werden. 44% bekunden die Sorge, der Nachwuchs könnte vielleicht mit nicht altersgerechten Inhalten in Kontakt kommen. Und 44% fürchten auch, dass es negative Auswirkungen auf die Konzentration geben könnte. Mein Name ist Armin Himmelrath. Tschüss.